Heute Morgen wurden mit Christine Kupfer und Georg Blume die letzten ausländischen Journalisten aus Tibet ausgewiesen, so hieß es zumindest. Ist zu befürchten, dass China jetzt erst so richtig gegen die Opposition losschlägt?
Zu befürchten ist es, vor allen Dingen nach den martialischen Worten des tibetischen KP-Führers, nachdem es jetzt in Tibet um einen Kampf um Leben und Tod geht. Und es gibt natürlich auch historische Erfahrungen, dass nach vielen Verhaftungen die Verhafteten unter ziemlich unmenschlichen Bedingungen leben müssen.
Sie waren ja auch selbst schon mal in Tibet. Hätten Sie denn diesen Ausbruch von Gewalt so erwartet?
In dieser Form nicht. Was mich nicht wundert, dass es immer wieder zu Protestaktionen kommt, die bisher ja aber immer friedlich waren. Und was dieses Mal wirklich auffällt, ist die Gewalt, mit denen auch von den tibetischen Protestierenden gegen die chinesischen Geschäfte vorgegangen worden ist. Und das hat ja auch den Dalai Lama ziemlich beunruhigt, der versucht durch seine Rücktrittsandrohung dieser Gewalt ein Ende zu setzen.
Es waren ja vor allem auch Jugendliche an diesen Protesten beteiligt. Ist es denn tatsächlich so, dass deren größter Wunsch es ist, den Dalai Lama und das buddhistische System zurückzubekommen?
Wahrscheinlich geht es um viel mehr, weil viele von diesen Jugendlichen kennen ja gar nicht die alte Situation mehr. Sondern es ist wahrscheinlich eine Kombination des Gefühls von Rechtlosigkeit, von sozialer Benachteiligung und eben auch davon, nicht frei die Religion, die sie wünschen, leben zu können. Sodass es ein ganzes Bündel von Ursachen hat.
Die Tibetaner sehen sich ja selber als unabhängige Nation an China, behauptet jetzt aber, Tibet sei schon immer ein Teil von China gewesen. Was stimmt denn da eigentlich?
Naja, das ist eine lange Geschichte. Bis 1720 war Tibet unabhängig und wurde erst dann zu einem assoziierten Gebiet Chinas. China fungierte sozusagen als Schutzmacht. Im Innenverhältnis war der Dalai Lama der politische und religiöse Führer und China war für Außenpolitik und Militär zuständig. Und dieses Verhältnis hat sich natürlich immer wieder verändert, je nachdem auch, wie stark und stabil die Situation in China war. Und mit dem Niedergang oder Verlust der chinesischen Macht schwand natürlich auch die Möglichkeiten Chinas auf Tibet Einfluss zu nehmen. Und China bezieht sich jetzt eigentlich darauf, dass die Position einnimmt, dass alles, was 1911 zu China gehörte, eben immer noch China ist, egal was zwischendurch passiert ist. Und insofern gibt es aus chinesischer Sicht eben dieses Verständnis. Aus allgemein völkerrechtlicher Sicht ist es wahrscheinlich so zu sehen, dass China Tibet besetzt hat.
Es gab aber noch nie eine Anerkennung Tibets als eigene Nation, obwohl Tibet jahrelang eigentlich darum ersucht hat.
Das ist richtig. Tibet war zum Teil eben auch immer Spielball der globalen Politik und insofern haben insbesondere auch die Versuche nach dem Zweiten Weltkrieg, also auch bevor dem Sieg der chinesischen Revolution, die Unabhängigkeit zu gewinnen, waren erfolglos.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon erwähnt, dass es chinesische Läden vor allem waren, die Hauptziel von Attacken der Protestierenden gewesen sind. Dass heute so viele Han-Chinesen in Tibet leben, das ist eine bewusste Regierungspolitik. Ist das denn eigentlich so verwerflich oder könnte man dann nicht auch sagen, da geht es eigentlich um Integration?
Ich denke, es ist ja nicht nur die Frage der Zahl der Han-Chinesen, die nach Tibet gehen, sondern dass es auch sozialökonomisch so ist, dass diese es sind, die meistens ökonomisch führende Positionen einnehmen und gleichzeitig dann auf die Tibeter mit Verachtung runterblicken, wenn man zumindest die Berichte liest. Und es ist schon augenfällig, dass in vielen Bereichen, auch in alten von Tibetern bewohnten Gebieten, eben heute Chinesen wohnen und das wirtschaftliche Leben dominieren.
Als ein KP-Generalsekretär Tibet 1980 besuchte, das habe ich in einem Text gelesen, den Sie heute hochgeladen haben, da war er selber erschüttert von der Armut des Landes, steht da. Wie ist denn heute die ökonomische Lage in Tibet?
Sie ist, denke ich, immer noch sehr schlecht. Es gibt immer noch zum Beispiel eine hohe Analphabetenrate von fast 50%. Das sind offizielle Zahlen von 2003. die Verdienstmöglichkeiten sind gering und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass Tibet eine riesengroße und dünn besiedelte Region ist und viele Menschen dort nach wie vor von der Landwirtschaft leben und es von daher sowieso schwer haben. Also Tibet ist nach wie vor ein armes Land und große Teile der Bevölkerung leben nach wie vor unter ärmlichen Bedingungen. Und das ist ja auch eine der Begründungen, die China immer wieder angibt, sie wollen Fortschritt und Wohlstand nach Tibet bringen, aber davon kann in dem Sinne noch nicht die Rede sein.
Ist aber vielleicht im Rest von China ja auch nicht viel anders. Kann China oder kann die Regierung nicht oder will die nicht?
Naja, es sind wahrscheinlich wieder mal mehrere Komponenten oder beide Komponenten. Das einerseits kann die chinesische Regierung natürlich auch nicht in dem Ausmaß Gelder da reinpumpen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wohin gehen die Gelder, die eingesetzt werden? Wie gesagt, wer bestimmt über den Reichtum des Landes?
Wohin gehen die Gelder? In den, naja, den Apparat zum Aufschwung des Landes?
Naja, die dominierenden Kräfte sind eben die Han-Chinesen, die wirtschaftlich bestimmenden in Tibet, was natürlich auch kulturelle Hintergründe hat. Und die Arbeitsbedingungen und Verdienstbedingungen sind eben schlecht und Tibeter verdienen weniger als die Chinesen für gleiche Arbeit.
Jetzt gibt es ja immerhin scheinbar Verhandlungen mit dem Dalai Lama. Geben Sie dem eine Chance oder andersrum, was könnte die chinesische Regierung Sinnvolles tun, um das Problem zu lösen?
Nein, es gibt ja keine Verhandlungen zwischen der chinesischen Regierung und Dalai Lama. Obwohl die chinesische Regierung, sagt ja immer, Vorbedingung ist, dass der Dalai Lama auf den Anspruch auf Unabhängigkeit verzichtet. Das hat er aber schon lange getan und kann sich also vorstellen, dass Tibet autonom im Rahmen des chinesischen Staates existiert. Und im Augenblick habe ich nicht den Eindruck, dass von chinesischer Seite überhaupt Interesse an Verhandlungen besteht, weil sonst würden ja auch die Versuche des Dalai Lamas zum Beispiel zu einer Deeskalation in Tibet beizutragen sicherlich anders honoriert werden, als wie es heute geschieht.
Druck auf China fordern natürlich Menschenrechtler. Inzwischen hat sich Angelika Merkel dazu geäußert. Aber passieren tut eigentlich konkret nichts. Woran liegt das denn?
Ich denke, dass nichts geschieht oder nicht mehr geschieht, hat sicherlich einmal den Grund darin, dass die Situation nicht so ist, dass man die Beziehungen zu China aus wirtschaftlichen und politischen Gründen gefährden will. Und zweitens stellt sich natürlich die Frage, kann ein Druck auf China überhaupt erfolgreich sein?